Amen. Hey, das ist sehr gut. Ja. Und das war's. Schön. Ich muss was sagen, ja. Gut. Ja, ich habe heute Morgen ein bisschen Problematik, nicht nur Technik, sondern wenn man so Versen wie zum Beispiel aus Kolosser vorliest, dann denkt 80% der Anwesenden, ach, das kennen wir schon. Alter Schnee, das, wir wissen alle über diese Verse. Und das ist wirklich schwierig, was Neues hinzuzufügen. Deswegen werde ich später um Offenbarung. Hey, du weißt, dass jeder von uns was Neues von dir braucht. Und wir brauchen alle Ermutigung. Und deswegen bete ich heute Morgen, Herr, dass jeder hier wirklich von dir ermutigt wird, Herr. Und dass jeder hier auch die Freiheit hat, eine Entscheidung zu treffen. Ja, ich will mehr von dieser Liebe. Ich will mehr von diesen Erbarmen. Ich will wirklich mehr von alles, was hier im Kolosserbrief geschrieben wird, erleben und weitergeben. Das ist unser Ziel, unsere Hoffnung. Amen. Ich habe meinen Predigt heute Morgen als Titel gegeben, ein neuer Anzug der Philadelphos. Und ich werde ein paar Minuten erklären, warum ich das gemacht habe. Ich werde erst ein bisschen früher im Kolosserbrief Kapitel 3 vorlesen, ab Vers 2, wo steht, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Und das ganze Thema für Paul im Kolosserbrief geht um diese Substanz, diese Idee, dass wir uns nach oben trachten. Und wie ich denn angefangen habe, ein bisschen darüber zu denken, ist, wie passiert das, wenn wir alle nach oben denken, was passiert denn unter uns? Ist es so, dass jeder hier ganz alleine sitzt mit so einer Star Trek-Einstellung und sagt immer, beam me up, Jesus. Das heißt, ich sitze hier und konzentriere auf was oben ist und dann schaue ich mal und sage, du nochmal, ja. Und du sitzt hier, ja. Wie funktionieren die beiden zusammen, ja? Ihr versteht, dass diese Spannung, die wir als Christen haben, zwischen die Beziehung unter uns, die Beziehung zwischen uns und die Nichtchristen, die wir kennen, und unsere Beziehung zu Jesus. Und wenn die Betonung richtig stimmt, dann können wir wirklich effektiv sein. Aber wenn eine Seite überbetont ist, dann haben wir Probleme. Wenn wir zum Beispiel nur auf Jesus konzentrieren, gar kein Interesse auf unsere Nachbarn haben, dann verlieren wir was. Dann können wir nie wirklich effektiv sein. Auf der anderen Seite, wenn wir so viel auf Gemeinschaft und Freundschaft und Miteinander sein konzentrieren und keine Beziehung wirklich zu Jesus aufbauen, stimmt das überhaupt auch nicht. Diese Spannung ist wichtig, weil durch Spannung kommt Kraft. Und ich wollte kurz ein paar Versen aus Kolosserbrief vorlesen und erst erklären, warum ich das Wort Philadelphos benutzt habe. Philadelphos ist ein griechisches Wort. Und das hat zwei Teile. Hat Philio, das bedeutet Liebe, und Adelphos, das bedeutet Bruder. Es ist nicht so schwierig jetzt zu denken, aha, Philadelphos muss etwas mit Bruderliebe zu tun haben. Ja? die Griechen sind nicht so schlau. Ja? Die machen das ganz ordentlich und einfach. Sie nehmen zwei Worte, sie bringen sie zusammen und dann haben wir Brüderliebe. Ja? Außer dem Neuen Testament wird das Wort aber nur für körperliche Brüder benutzt. Das heißt, im normalen griechischen Schreiben und Lesen bedeutet das Liebe zwischen Brüder oder Brüder und Schwester, zwischen Geschwister. Ja? Nie vorher wurde das Wort benutzt, so für Liebe unter uns als Gemeinde oder unter eine Gruppe benutzt. Paul macht das zum ersten Mal. Er nimmt ein Wort, das eine bestimmte Bedeutung hat und bringt ihr eine neue Bedeutung. Und deswegen ist es immer wichtig zu denken, warum hat Paulus das gemacht? Was war sein Ziel? Was wollte er damit kommunizieren? Was bedeutet eigentlich Brüderliebe, wenn ich glaube hier, ich sehe kurz mal, nein, ich habe drei Brüder und keine davon sind hier. Deswegen von dieser Philadelphos, diese körperliche Brüderliebe, kann nicht das Thema sein. Nicht wie, ja. Adelphos, das Wort Bruder, heißt vom Mutterleib. Das heißt wirklich körperliche Brüder. Okay, das reicht für Griechisch für heute. Wir sind Geschwister. Ja, wir sind Geschwister. Wenn wir zu Jesus gekommen sind, sind wir in dieser Familie neu eingeboren. Und deswegen sind wir Geschwister im Freud und Leid. Ja? Das heißt, genau wie in meiner körperlichen Familie und auch wahrscheinlich bei eurer, ist das nicht immer, so sagen wir auf Englisch, Sweetness and Light, also alles Süßes und Schönes. Ich gehe davon aus, dass in eurer Familie wie in meiner gibt es manchmal Streit, besonders unter Geschwister. Ja? Ich habe, wie gesagt, ich habe drei Brüder und ich habe nicht so oft, ja, ziemlich oft mit den drei gestritten. Ja? Und wenn man denkt, warum streiten wir denn unter uns als Geschwister? Was ist denn in uns, dass das normalerweise zu Streit leitet oder uns führt? Ja? Und manchmal, nee, fast immer als Kind, ich will etwas, das mein Bruder hat. Ja? Ja? Es geht um mir und mich und meiner. Ja? Es geht um, was ich will. Und wenn wir denken, wieso gibt es denn Streiten auch in einer Gemeinde, das ist oft gleich ein Thema, weil ich will etwas. Und unsere Hoffnung natürlich ist, dass als wir groß geworden, wird die Streiten immer weniger, weil wir kommen jetzt in eine Reife. Aber das ist nicht immer natürlich der Fall. Okay, ich habe angefangen zu sagen, wir sprechen von einem neuen Anzug der Philadelphia. Und wir werden dann sehen, was für ein Anzug ist hier zu verstehen. Und wir fangen jetzt mit Kolosser 3, Vers 12, wo steht geschrieben, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten. Und natürlich lesen wir normalerweise direkt danach, was ziehen wir an. Aber ich wollte ganz kurz zu diesem Punkt eine kleine Pause machen. Was sagt denn Paul hier? Wer sind wir? Wir sind Auserwählten, wir sind Heiligen und wir sind Geliebten. Okay. Also was wir jetzt anziehen, hat eine sehr enge Verbindung mit wer wir sind. Ja? Der sozusagen, der normale Mensch kann diesen Anzug gar nicht anziehen. Es ist nicht möglich für einen, der Jesus nicht kennt, diesen Anzug mit all diesen guten Haltungen, kann es nicht anziehen. Geht nicht. Wir sind Auserwählten, Geliebten und Heiligen. Und vielleicht können wir hier auch aufhören, ja, weil diese drei, hier gibt es genug, den ganzen Morgen, die ganze Woche überzudenken. Was bedeutet es, dass ich auserwählt bin? Es gibt momentan in der Presse, überall in der Welt viel zu lesen über, wer ist für den Mannschaft auserwählt oder gewählt. Ja? Wer darf spielen und wer darf nicht spielen? Ja? Und das ist genauso, wie hier, was hier gemeint wird. Wir sind die Auserwählten Gottes. Auserwählten, um diesen Anzug einzuziehen. Okay. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Wir haben auch hier ein Problem, weil es gibt im Neuen Testament in vielen Orten so diese Listen. Ja? Und man fängt an zu lesen und denkt, ja, Erbarmen, ja, Freundlichkeit, ja, Demut, ja, Sanftmut, ja, ja, diese Worte kenne ich schon, ja, habe schon tausendmal gelesen. Und es geht immer weiter. Und die Herausforderung ist wirklich, hier zu stoppen und sagen, Herr, was sagst du mir jetzt in Bezug auf dieses Wort? Und wenn man über Familie denkt, ist es auch hier sehr interessant, weil diese Werte, diese Einstellungen gehen direkt gegen unser Weltsystem, direkt dagegen. Wir sprechen von Erbarmen. Was will die Welt? Gerechtigkeit. Die Welt schreit nach Gerechtigkeit. Aber wir wissen als Christen, das bringt nichts. Das bringt nichts. Warum gibt's jetzt so viel Streit in Irak? Warum kämpfen die Sunnis gegen die Schias? Warum vor 10 Jahren haben die Schias gegen die Sunnis gekämpft? Und warum haben sie das vor 10 Jahren gemacht? Weil vor 50 Jahren haben die Sunnis gegen die Schia gekämpft. Und das wiederholt sich immer wieder. Man muss nur die Tragödie der Balkane anschauen, was im Kosovo passiert, was im früheren Jugoslawien passiert ist. Warum ist das alles passiert? Weil jeder will Gerechtigkeit haben. Und weil diesen Volk unser Volk beherrscht haben, wollen wir jetzt diesen Volk beherrschen. Und nach ich weiß nicht wie viele tausend Jahre hat die Welt überhaupt keine Ahnung, dass Gerechtigkeit bringt nichts. Gerechtigkeit im Sinne von Rache, meine ich. Ja? Sie haben das gemacht, es ist jetzt recht, dass wir das machen. Das bringt nichts. Und deswegen fängt Paulus an hier mit dieser Einstellung von Erbarmen. Erbarmen. Das ist so, so wichtig, so eine Kernwahrheit unseres Glaubens. Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. In all dieser Einstellungen sind wir berufen, uns selbst nicht zu verteidigen. Nicht zu verteidigen. Nicht dagegen zu kämpfen, sondern zu sagen, ich werde hier Demut haben. Ich bin bereit, verwundbar zu werden. Ja, und das ist so eine Kernwahrheit für unser Glauben. Dass wir nicht berufen sind, uns selbst immer wieder zu verteidigen und unser Herz zu schützen, sondern uns verwundbar zu machen. Weil ohne das kommt dieser Anzug überhaupt nicht an. Und ertrage eine dem anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Und wir haben schon zu diesem Thema ziemlich oft gesprochen, dass es so wichtig ist, dass wir einander vergeben, wenn wir miteinander in guter Harmonie leben wollen. Und dann kommt, über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Liebe, Liebe füreinander, Philadelphia. Okay, wir haben hier eine ganz lange Liste. Wie viele Worte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also 9, 10 Worte haben wir hier. Ja? Und es ist sehr interessant jetzt, diese Liste mit der Liste aus Galater 5, Frucht des Geistes, zu vergleichen. Weil einige sind ähnlich und einige fehlen. War das dann, dass Paulus so eine willkürliche Liste zusammengestellt hat? Hat gedacht, oh, ich habe nur ein paar Minuten, ich muss dann hier ein paar Worte schreiben. Hat er dann, als er Kolosserbrief geschrieben, seinen Galaterbrief vergessen oder umgekehrt? Ich weiß nicht, wer zuerst geschrieben worden war. Ich glaube nicht. Und ich habe ein bisschen Zeit schon investiert, diese Liste zu vergleichen und ein bisschen daran zu denken, warum sind sie denn nicht gleich? Aber das ist auch für euch eine sehr gute Hausaufgabe, die zwei Listen zu vergleichen und Gott zu fragen, warum denn? Warum, wenn Erbarmen für uns so ein Kernwerte ist, warum steht das denn nicht als Frucht des Geistes? Wieso auch Demut? Weil ich bin absolut sicher, wenn wir über diesen Anzug reden, das heißt, Paulus will hier spezifisch über unsere Beziehung untereinander, wie wir diese Philadelphia entwickeln, sind Erbarmen und Demut absolut wichtig. Ohne diese zwei wird das nie funktionieren. Nie funktionieren. Wir können so viel Freundlichkeit und Sanftmut und Geduld haben, aber ohne Erbarmen und Demut, das bringt nichts. Das bringt nichts. Also ich bin immer noch am Denken, warum die zwei Listen nicht gleich sind. Und vielleicht, wie gesagt, könnt ihr auch ein bisschen hier Zeit investieren und Gott fragen, warum sind sie denn anders? Aber ich gehe davon aus, es hat etwas damit zu tun, dass hier spricht Paul gezielt über unsere Freundschaft, unsere Liebe untereinander. Und deswegen sind diese zwei so wichtig. Und vielleicht Vergebung auch. Ich sage überhaupt nicht, dass Demut kein Frucht des Geistes ist. Weil ohne dem Geist können wir kein Demut haben. Das geht nicht. Ja? Aber vielleicht was anderes wird hier gemeint. Also ein bisschen Hausaufgabe für euch, die zwei Liste zu vergleichen. Meine Frage ist folgendes. Es liegen auf der Liste vielleicht 9, 10 Einstellungen. Und meine Frage ist, können wir alle 10 in 20 Minuten schaffen? Das heißt, ich komme in den Gottesdienst Sonntagmorgen 10:10. Ich habe vielleicht 5 Minuten, wenn ich von hinten bis zu vorne komme, habe dann 5 Minuten, erbärmlich zu sein, Demut zu üben, Geduld zu haben mit meinem Nachbar. Erbärmlich, ja, alles, ja, Erbarmen zu haben. Habe auch 5 Minuten Liebe zu üben. Vielleicht kann ich das schaffen in 20 Minuten. Ich habe irgendwo ein sehr schönes Tagesgebet gelesen und es geht folgendes. Herr, ich bin so dankbar, dass heute bis jetzt habe ich keinen Fehler gemacht. Ich habe meine Kinder nicht angeschrien. Ich habe meinen Mann, jedenfalls meine Frau, nicht geärgert. Ja? Ich habe wirklich, so viel ich weiß, keine Sünde gemacht. Und jetzt muss ich aus dem Bett steigen und sehen, wie es weiter wird. Ja? Ich glaube, wenn wir so wenig Kontakt zu anderen Christen haben, 10 Minuten vor dem Gottesdienst, vielleicht 10 Minuten danach im Kirchencafé, ist es nicht schwierig, diese Brüderliebe zu üben. Aber dann habe ich gedacht, aber wieso hat denn Paulus diese lange Liste geschrieben? Meinte er, dass in einem Gottesdienst alle 10 Einstellungen sind zu üben oder zu finden? Ich glaube nicht. Ich glaube, der spricht von einem Miteinanderleben. Das hat sehr wenig mit Sonntagmorgen zu tun. Ich glaube, er spricht von einer tiefen Liebe zwischeneinander. Wirklich eine Brüderliebe, das viel, viel wichtiger ist, als was am Sonntagmorgen passiert. Echten Geschwister. Wenn ich an meinen 3 Brüder denke, die kenne ich sehr gut. Natürlich kenne ich sie gut. Ich habe fast jeden Tag mit ihr, ich weiß nicht, 18 Jahre verbracht. Wir kennen uns sehr gut. Ich kenne jede Stärke und jede Schwache. Ich weiß, wie sie ticken. Ich weiß, was sie Liebe haben. Ich weiß auch, was sie nicht gerne haben würde. Wenn ich zum Geburtstag komme, weiß ich genau, was meinem Bruder gefallen werden. Wir sind Geschwister, wir kennen einander. Und weil Paulus dieses Wort Philadelphia benutzt hat, denke ich mal, wie kenne ich denn hier in der Gemeinde so genau? Was für eine enge Freundschaft habe ich hier? Sind sie wirklich, die Menschen um mich herum, Geschwister oder nur Mithinsetzer im Gottesdienst? Wirklich Geschwister oder nicht? Das Neue Testament ist nicht so lang, dass Paul Platz hatte, Zeit zu verschwenden oder Worte zu benutzen, die gar nicht wichtig waren. Und deswegen gehe ich davon aus, dass weil er so viel hier im Kolosserbrief geschrieben hat, war das wichtig. Wichtig, um uns zu lehren, was es bedeutet, Geschwister zu sein, echten Geschwister. Gemeinsames Leben. Leben, wo wir immer wieder miteinander treffen und füreinander beten. Ich fand das so eine Ermutigung, gerade was Dagmar gesagt hatte. Eine Truppe von Menschen, die zusammentreffen zum Gebet und die wirklich bereit sind, ihre eigenen Bedürfnisse auszudrücken, um einander zu unterstützen. Das finde ich toll. Aber für Christen ist das wirklich normal. Ja? Das ist nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Wenn ich im Neuen Testament lese, das ist ganz normal. Dieses gemeinsames Leben. Ein Leben, das wir miteinander verbringen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Brauchen wir einander zu vergeben? Wenn unsere Beziehung zu anderen Christen so oberflächlich ist, gibt es keinen Grund zum Vergeben, weil wir haben auch keine Möglichkeit, einander zu enttäuschen oder einander zu verletzen. Ja? Wenn es geht um Vergebung, es geht auch um gemeinsames Leben. Um Leben, wo wir verwundbar werden. Wo wir bereit sind, unsere Schwäche und unsere Schwierigkeiten den anderen auszudrücken. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt euch ihr. Und es steht auch hier, ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Ertrage einer den anderen. Ertrage. Was bedeutet ertrage? Außer dass der andere hat etwas getan, das mir ärgert. Ja? Ertrage den anderen. Muss so sein. Ist natürlich mit Demut und Erbarmen sehr eng verbunden. In einer Freundschaft richtig zu sein oder recht zu haben, spielt wirklich keine große Rolle. Die Beziehung ist viel wichtiger, als ob ich recht habe oder nicht. Und wenn man vielleicht Menschen anschaut, die keine oder sehr wenig Freunde haben, findet man sehr oft diese Einstellung. Die Freundschaft ist vielleicht kaputt gegangen, aber ich hatte Recht. Schön, ja. Wenn du Recht haben willst, Recht kannst du haben. Aber Beziehung und Freundschaft sind auf ein total anderes Fundament aufgebaut. Ein Aufbauen von einander lieben und auch von selbst verleugnen. Das steht hier nicht auf der Liste in Kolosserbrief, aber vielleicht kann man als Zusammenfassung diese 10 Einstellungen benutzen. Selbstverleugnung. Ja, ich habe schon erklärt ein paar Mal, dass das Problem für uns als Engländer ist nicht nur, dass wir Fußball nie gewinnen können, sondern dass wir nur das Wort you haben. Nur das Wort you. Wir können auf Englisch nie zwischen du und ihr unterscheiden. Und deswegen als Engländer lese ich die ganze Bibel und denke, wow, Gott spricht mir so persönlich an. Du musst das, du machst das, ich liebe dich und so und weiter. Und das erste Mal, dass ich das auf Deutsch gelesen hatte, habe ich gedacht, wow, ich bin nicht alleine im Reich Gottes. Es gibt vielleicht ein oder zwei andere, die ausgerettet sind. Ja? Aber ganz ehrlich, kann das für uns wirklich ein Problem sein? Ein Problem sein, weil wir verstehen nicht, dass Paul uns schreibt. Ja? Und hier, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Natürlich, unter euch ist okay, among you. Auf Englisch können wir das auch gut verstehen. Aber wie funktioniert das? Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Das spricht von unserer Gemeinschaft. Ja? Es ist sehr bequem, einige vielleicht in der Gemeinde zu finden, mit denen wir sehr gut klarkommen. Und wir setzen einmal die Woche zusammen, trinken Kaffee zusammen, quatschen. Ja, das ist schön. Aber Gott will ein bisschen mehr von uns. Es steht hier, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Nicht lese das Wort zusammen, sondern lasst das Wort reichlich unter euch wohnen. Das Wort wohnen hier finde ich so angenehm, so schön. Ja? Lasst das Wort wohnen, lasst das Wort zu Hause kommen, lasst das Wort hier wirklich bequem und zu Hause fühlen. Das finde ich toll, dass wir nicht nur das Wort miteinander lesen, sondern dass wir wirklich das Wort bearbeiten und lasst es uns verändern und beeinflussen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Hoffentlich können wir heute Morgen ein bisschen das Wort Christi reichlich unter uns wohnen lassen. Hoffentlich habe ich das auch ein bisschen getan. Aber wie viel mehr können wir das zusammen machen? Wir kommen zusammen, 4, 5, 6 Menschen, 6 Leute. Lass das Wort unter uns reichlich wohnen. Lass uns denn mit dem Wort ein bisschen kämpfen. Ja? Was sagt Gott hier? Was sagst du mir wirklich, Herr? Was bedeutet dieses Wort, diesen Vers, dieses Kapitel? Ich finde das so eine Quelle von Stärke und Ermutigung. Wir hatten Besuch aus England letzte Woche. Ein guter Freund Andy und seine Frau Lina. Und ich wollte ein bisschen vom Galaterbrief in der vietnamesischen Gemeinde predigen. Und es war ein Stück, das mir nicht so klar war. Und dann saßen wir zusammen zu dritt und haben wirklich gekämpft. Hier steht was, was steht denn hier in eine neue Übersetzung? Was können wir vom Griechisch lernen? Wie können wir uns damit wirklich auseinandersetzen und die Wahrheit draus ziehen? Und das war wirklich, wirklich eine sehr gute Zeit. Ich glaube, alle drei von uns haben was gelernt. Und wir sind schon 30 Jahre mit Jesus unterwegs, aber natürlich können wir immer noch was lernen. Aber ich bin sicher, wenn ich allein diese Verse gelesen hätte, so hätte ich nicht so eine Anwendung, eine so gute Anwendung bekommen. Ja, das kommt, wenn wir zusammenkommen und auch, wenn wir zusammen unsere Erfahrungen, unsere Erlebnisse miteinander teilen. Weil jeder von uns hat ein einzigartiges Erlebnis von Jesus. Jeder von uns hat ihn anders erlebt. Und wenn wir zusammenkommen, können wir den einander so ermutigen in diesem Sinn. Nicht du, sondern ihr. Aber dann können wir das auch umdrehen. Nicht ihr, sondern du. Du hast ausreichend Zeit für Gemeinschaft. Das kann ich dir bestätigen. Du hast ausreichend Zeit. Du hast Lust drauf. Vielleicht weißt du das noch nicht, aber ich kann dir auch bestätigen, du hast Lust drauf. Lust auf Gemeinschaft. Lust auf Gemeinschaft, das nicht oberflächlich ist, sondern Lust auf eine tiefe Beziehung mit anderen Christen. Und du hast auch den Befehl Jesu. Du hast den Heiligen Geist. Und das ist denn der Heilige Geist, der uns ermutigt, wenn wir zusammenkommen. Der Heilige Geist, der uns zusammen verbindet. Warum denn eigentlich verwundbar? Okay, Nigel, du sagst mir, ich soll verwundbar werden, aber das klingt so gefährlich aus. Das klingt so unmenschlich sozusagen. Die Welt lehrt mich, ich muss mich schützen, ich muss mich selbst verteidigen. Aber du sagst mir, Nigel, ich soll mich verwundbar machen? Ja, weil Jesus das mir auch gesagt hat. Ein neues Gebot gebe ich euch, not dir, sagt Jesus, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es ist ziemlich einfach, so eine Entscheidung zu treffen. Ich will mehr Gemeinschaft. Vielleicht habt ihr schon die Möglichkeit, vielleicht habt ihr schon eine kleine Gruppe oder eine Gruppe von Freunden oder eine Gebetsgruppe oder eine Bibelstunde. Ich möchte euch nur ermutigen, falls du keine so Gruppe hast, such doch eine aus. Findet doch einige andere, die auch Lust auf Gemeinschaft haben. Und fängt doch an. Es ist nicht so extrem schwierig, mein Leben mit anderen Christen gemeinsam durchzuführen. Es ist nicht so schwierig. Es braucht nur ein bisschen Mut. Und das in diesem Bereich können wir auch einander ermutigen und Mut machen. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Wenn wir wirklich nach oben und die Dinge nach oben trachten wollen, müssen wir ein Fundament untereinander auch aufbauen. Ein Fundament von Gemeinschaft, ein Fundament von Philadelphia, von dieser Brüderliebe. Ein Fundament von Verwundbarkeit und Bereitschaft, den anderen zu dienen und den anderen zu helfen und zu unterstützen. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Amen. Herr, ich möchte beten, dass du uns jetzt ermutigst. Komm mit deinem Heiligen Geist, zeig uns, Herr, jetzt, Was ist für uns jetzt zu tun? Was ist unser Takeaway von heute Morgen? Was willst du von mir persönlich, Herr? Und ich bete ganz gezielt für die, die verletzt worden sind, die in der Vergangenheit die Entscheidung getroffen haben, jetzt, ich werde mein Leben offen machen, aber dann wurde ich so verletzt und so missbraucht worden. Ich bete, Herr, dass du kommst jetzt mit deinem Geist, Geist der Heilung, Geist der Wiederherstellung. Gib uns die Mühe, gib uns die Mut, Herr, nochmal das zu sagen. Ich wurde verletzt, aber ich vertraue auf meinen Gott und ich werde nochmal versuchen, verwundbar zu werden. Ich werde nochmal versuchen, ein transparentes Leben zu haben. Ich werde nochmal versuchen, Freunden um mich herum zu sammeln und sagen, komm, lass uns zusammen etwas Schönes und Kostbares im Reich Gottes aufzubauen. Herr, ich bin so dankbar, dass ich bin nicht alleine unterwegs. Ich bete, Herr, dass du zeigst, wer sind die Menschen, mit denen du, mit dem ich verbunden werden sollen. Lass Gemeinschaft unter uns wachsen, Herr, damit jedermann erkennen kann, dass wir deine Jünger sind.